für das Gelingen der Situation brauchen wir 4 Personen. Also 5, mit dem Patienten 5.
Okay.
Wir brauchen einen Oberarzt, der die Untersuchung durchführt. Wir brauchen einen unsterilen Beidienst, der wuselt. Wir brauchen auch einen sterilen Beidienst, der steht am Tisch und assistiert quasi dem Oberarzt, gibt ihm die Materialien zu, spült die Materialien, bereitet diese verschiedenen Sachen vor. Und dann brauchen wir nur eine Radiologietechnologin oder MTF, die Berufsgruppe arbeitet auch bei uns, die bedienen das Röntgen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Hüft Herzkatheter gegen Schlaganfälle auch?
Weniger.
Ich glaube, er hat ein TIA. War man da bei euch richtig?
Nein, leider. Da gehen wir euch so gar nicht helfen, außer gut zureden.
Gut zureden.
Ich finde,
das können wir gut. Gut
du
zureden.
Wirkst sehr beruhigend auf uns, das
ja,
ist schön.
Ja, dann passt es.
Okay. Oliver, ich merke, wir sind in guten Händen.
Das glaube ich auch. Und ich hätte gesagt, wir beginnen quasi ohne viel Aufhebens.
Und Population under risk. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal gesagt hast?
Ja, das habe ich, würde ich meinen, noch nie gesagt, weil ich ja nicht dauernd Englisch rede wie die jungen Leute. Aber die Population unter Risiko, da gehören wir zwar ganz bestimmt dazu. Und wir haben heute zwei interessante Gäste.
Wir haben wie immer zwei wunderbare Gäste bei uns, und zwar die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Carina Ertl und die Radiologietechnologin Nadine Linauer vom Herzkatheterlabor. Super, dass ihr heute bei uns seid.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Und weil ich dich eingehend gefragt habe, Oliver, ob du dich erinnern kannst, wann du das letzte Mal gesagt hast, ich habe dich heute in der Früh schon im Ohr gehabt. Du hast nämlich in der Folge 25 "So bleibt ihr Herz im Takt" mit der Frau Primaria, Universitätsprofessorin, Doktorin Julia Mascherbauer, die Leiterin der klinischen Abteilung für Innere Medizin 3 ist, festgestellt, dass wir zwar unter diese Population fallen vom Alter her. Die Frau Primaria Mascherbauer hat das als Frau nicht so unterschreiben können, falls du dich erinnerst.
Ich kann mich schlecht erinnern, aber ich hätte gesagt, wir beginnen gleich mit einer Stundenwiederholung, Peter.
Sehr gern.
Allerdings anders als in der Schule bist nicht du befragt, sondern anders als in der Schule werden wir unsere zwei Gäste befragen. Was ist denn das Themengebiet, das in einem Herzkatheterlabor abgehandelt wird?
Im Endeffekt von kardiovaskulären Krankheiten, was das Herz betrifft, bis Rhythmusstörungen, eigentlich ziemlich viel.
Okay. Kardiovaskulär heißt jetzt, dass sozusagen das Herz betroffen ist und die Gefäße betroffen ist, wenn ich das richtig übersetze.
Richtig.
Und das Thema Rhythmusstörungen, nicht? Da denke ich an meinen Sohn, nicht? Weil der spielt Drums und auch Gitarre und Bass und so weiter. Und da geht es aber nicht um so einen Rhythmus, sondern da geht es um den Herzrhythmus, der ja in der Regel recht regelmäßig ist. Und das kann man, hätte ich gesagt, als Zuhörerin, als Zuhörer wahrscheinlich auch ganz gut feststellen, indem man sich am Unterarm schaut, wo man die entsprechende Arterie findet und dann halt einfach mitzählt und schaut, ob man da im Rhythmus ist. Population unter Risiko, nicht? Jetzt sind wir zwei Männer, die Frau Primaria Mascherbauer hat gesagt, das ist also jetzt nicht so unbedingt geschlechterspezifisch. Wir als zwei Hypochonder haben gedacht, wir sind da besonders betroffen. Wie schaut denn das Patientinnengut aus, das ihr so betreut?
Also unser Patientenklientel ist meistens Gott sei Dank schon ein älteres, also mit Jungen haben wir irgendwie weniger zu tun. Ich hätte jetzt gesagt, so im Schnitt so zwischen 75 und 85, weil wir Herzklappen machen, also bei Patienten, die inoperabel sind auf der Herzchirurgie, wo das Operationsrisiko einfach zu groß ist, können wir die Klappe über einen Leistenzugang implantieren, und das betrifft einfach eher ältere Patienten. Und ob das jetzt geschlechterspezifisch ist, das konnte ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, da hat sich halt die Waage.
Jetzt würde ich sagen, denkt man bei einer inneren Medizinabteilung, und ihr gehört mit der dritten Med zur inneren Medizin im Grunde, nicht wirklich ans Implantieren, auch nicht wirklich an irgendwelche chirurgischen Eingriffe. vielleicht könnt ihr zwar ein bisschen so aufklären, erstens, wie man grundsätzlich solche Prozeduren, und ich habe es eingangs gesagt, man nennt das Prozedur, wie man solche Prozeduren macht und was da das spezifische Aufgabengebiet jetzt einer Radiotechnologin beziehungsweise einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin ist. Nadine?
Ja, wo fangen wir an? Wie Eve schon vorher erwähnt, wir haben eben die Herzklappen. Mhm. Da geht es um die Aortaklappe. Und wenn die nicht mehr gescheit funktioniert, zum Beispiel sind wir, also können wir halt einfach da nachhelfen quasi mit einer zusätzlichen Klappe, die halt implantiert wird bei uns. Wir haben aber genauso auch mehr oder weniger, wenn wir jetzt da zum Beispiel einen Verschluss hat in einer Herzkranzarterie, dann können wir da auch aushelfen. Oder eben, wie auch schon erwähnt, bei Rhythmusstörungen gibt es auch bestimmte Prozeduren, wo man halt einfach wirklich helfen kann, dass man da vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Rhythmus kommt.
Mhm. Was mich interessieren würde, Oliver, wir wissen jetzt, und das wissen wir auch von dieser Folge 25, wir versorgen ganz viele PatientInnen, wir sind das größte Zentrum in Österreich, was die Herzklappenversorgung betrifft. Ja. Ihr versorgt PatientInnen mit einem Myokardinfarkt, also mit einem Herzinfarkt und Rhythmusstörungen. Und wir haben damals die Frage gestellt, warum heißt das Ding eigentlich Labor? Herzkatheter-Labor. Und ich glaube, die Antwort der Frau Primaria Waschabauer war, du hast gefragt, warum es nicht OP heißt, und die Antwort war, weil ihr, was die Anästhesie, also was dieses Schlafenlegen, die Narkose betrifft, sehr zurückhaltend seid. Die PatientInnen können sich mitteilen und ihr kommuniziert aktiv mit den PatientInnen. Und was mich jetzt besonders interessieren wird, jetzt haben wir zwei verschiedene Berufsgruppen da. Wir haben die Radiologietechnologin Nadine da und die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Das heißt, eine Herzkatheterversorgung ist immer Teamarbeit. Wer wuselt da alle herum, rund um den Patienten? Wer ist seine Ansprechperson? Wer kommuniziert mit ihm? Was macht die Arbeit für euch so spannend? Warum sagt sie dort eigentlich? Ja,
das jetzt musst du aber aufhören mit Fragen stellen.
Ich hätte so viel. Ja. Aber mit was für einer fangen wir an? Ja, wer wuselt da alle mal rum und was ist Teamarbeit?
Also wuseln tut bei uns der Beidienst. Es ist so, es ist, für das Gelingen der Situation brauchen wir 4 Personen. Also 5, mit dem Patienten 5. Okay. Wir brauchen einen Oberarzt, der die Untersuchung durchführt. Wir brauchen einen unsterilen Beidienst, der wuselt. Wir brauchen einen sterilen Beidienst, der steht am Tisch und assistiert quasi dem Oberarzt, gibt ihm die Materialien zu, spült die Materialien, bereitet diese verschiedenen Sachen vor. Und dann brauchen wir nur eine Radiologietechnologin oder MTF, die Berufsgruppe arbeitet auch bei uns. Die bedienen das Röntgen. Und den Patienten. Also zur 5.
Was ist ein MTF?
Ein medizinisch-technischer Dienst heißt das. Fachkraft. Die Berufsgruppe gibt es faktisch nicht mehr, also es wird nicht mehr ausgebildet.
Okay.
Aber unsere Kollegen sind da schon, manche schon 25 Jahre im Herzkatheter.
Also die Personen sind...
Die
braucht man unbedingt.
Die braucht man.
Weil die Prozedur, nicht, und das ist, glaube ich, auch gar nicht ganz unwesentlich als Aspekt, in aller Regel übers Gefäßsystem stattfindet. Das heißt also, man geht in den Körper über ein Gefäß, das entweder am Arm oder am Bein liegt, oder?
Genau. Ja, genau. Also es ist wurscht, welchen Eingriff wir machen und sei es ein Schrittmacher. Ich muss definitiv ins Gefäßsystem. Es gibt genau einen Eingriff bei uns, da muss ich nicht ins Gefäßsystem, also zwar diese Ereignisrekorde implantieren wir nicht, wenn so Schlaganfälle, unklare Genese, dass die Patienten dazwischen Voraufflimmern haben oder so, oder unklare Synkopen, da muss ich nicht ins Gefäßsystem, das wird subkutan implantiert. Und bei diesen subkutanen Defibrillatoren, also das sind so Defi-Systeme, da liegt die Sonde so über dem Brustbein, da muss ich auch in kein Gefäßsystem. Und sonst muss ich immer in irgendein Gefäß, wurscht ob arteriell oder venös, aber ich muss irgendwo rein.
Ja, und wir haben ja bei der Frau Primaria Maschabauer, wenn ich mich recht entsinne, auch ein bisschen über deinen Grundberuf geredet, nicht über das Installateurwesen. wo man dann gesagt haben, ne, das ist so, wie wenn ich vom Heizkörper im Wohnraum in der Heizung was repariere. Ne? So in etwa ist das vielleicht vorstellbar.
Definitiv. Ich würde mir jetzt gern, also du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen gesagt. Ja. Du hast jetzt gesagt, wo ihr nicht ins Gefäßsystem müsst, sondern subkutan. Subkutan bedeutet unter die Haut.
Genau.
Bei diesen Synkopen, das sind quasi Stürze unklarer Genese, ja.
Wo
der Patient kurz einmal weg ist und man nicht weiß, warum. Und das kann die Ursache kann das Herz sein.
Genau.
Um das zu beobachten, baut sich so
Ereignisrekorder
ein, mhm. Ja, und da müsst ihr nicht ins Gefäßsystem. Jetzt komme ich würde gerne einen Patienten durchspülen, ich komme
mit Druck auf den Bitter nehmen, ne?
Nein, also so erleben möchte ich es auch nicht, ich möchte es einfach
immersiven
Eindruck. Also ich komme mit Druck auf der Brust, mit der Rettung, auf die Notfallambulanz, dort wird ein EKG geschrieben, Blutabnahmen gemacht, man stellt fest,
Herzinfarkt.
Es ist ein Herzinfarkt.
Mhm. Ja, dann, das kann sich jeder vorstellen, nicht, was ein Herzinfarkt ist.
Fragst du das jetzt mich?
Ja.
Also ich kann mir es vorstellen.
Na, aber erklär es vielleicht, was ein Herzinfarkt ist, weil...
Ach so. Gute Frage. Ein Herzinfarkt, wir haben da Expertinnen, aber ja. Es kommt zum Verschluss von einem Herzkranzgefäß. Das sind diese Gefäße, die den Herzmuskel versorgen. Wenn es zum Verschluss kommt, wird das dahinterliegende Gewebe nicht mit Blut versorgt. Ja. Mhm. Wir brauchen aber diese Blutversorgung, sonst stirbt es ab. Und wir haben ein bestimmtes Zeitfenster. Wie viele Minuten ist das?
90.
90 Minuten nach Auftreten des Ereignisses bis zum Freilegen, sage ich jetzt einmal, dieser Strecke, damit es wieder zur Durchblutung kommt, wo ich weiß, wenn ich diese 90 Minuten unterschreite, also wenn es nicht länger dauert als 90 Minuten, dass möglichst wenig Schaden der Herzmuskel erleidet. Ja. Das heißt, ich komme auf die Notfall und dann werde ich ins Herzkatheter Laber braucht das Patient.
Richtig.
Was geht dann ab?
Ja, dann geht's ab hier.
Ja. Da sprechen wir ja dann von einem Akutfall, mhm. Weil wir haben ja einen gewissen Zeitdruck dahinter, dass wir alle Aufgaben erledigen. Im Endeffekt ist wieder mal trotz allem einmal der Mensch identifiziert, wenn möglich. Wem haben wir da überhaupt vor uns? Hat der Patient Allergien oder irgendwie etwas? Das heißt, es beginnt einfach mal mit einer ganz kurzen, schnellen Anamnese, dass man einfach mal schaut, okay, was ist Sache? Und dann geht es eigentlich eh schon los. Dann wird der Patient einmal umgelagert auf unseren Herzkathetertisch und dann werden gewisse Vorbereitungen einfach getroffen, wie das sterile Waschen, dass man die Zugänge freilegt, schaut, ob der Puls dort gut ist. Natürlich alles auch unter Dokumentation. Mhm. Meistens sind dann auch schon unsere Ärzte da, die halt dann zuständig sind und da mal hineinschauen in die Gefäße und einfach schauen, was Sache ist. Und dann wird eigentlich ziemlich schnell zusammen der Patient quasi auf den Tisch gebracht, abgedeckt, dass wir gleich losstarten können und schauen können, was ist da los.
Als Patient merke ich dann wahrscheinlich nicht, weil du gesagt hast, steriles Waschen, da geht es darum, dass die Hautstelle, wo das Gefäß punktiert wird mit einem Desinfektionsmittel gereinigt bzw. desinfiziert, um dort eine möglichst keimfreie Umgebung zu schaffen.
Richtig.
Dann wird dieses Gefäß punktiert und dann wird der besagte namensgebende Herzkatheter eingefädelt, oder? Das stimmt soweit. Dann finde ich, ist dieser Aspekt der Radiotechnologin jetzt mir, weil bis jetzt sind wir nur im OP, nicht? Oder sind wir nur in einem OP, das ist was Gewöhnliches, man desinfiziert, man schneidet auf, man punktiert ein Gefäß, man fädelt einen Katheter ein. Wo ist jetzt da die spezialisierte Aufgabe der Radiologietechnologin und was hat das alles mit Kontrastmittel zu tun und wie unterstützt ihr da dieses Verfahren?
Also im Endeffekt ist es ja so, wir können ja nicht durch einen Menschen hindurchsehen. Das heißt, wir bedienen sich eben technischer Hilfsmittel wie der Röntgenstrahlung. Mhm. Und da kommt eben dann unsere Durchleuchtungsanlage, der C-Bogen, in Einsatz. Dafür bin jetzt ich als RT-Radiologietechnologin zuständig, dass ich den eben steuere. Der ist in verschiedenen Winkeln bewegbar und so weiter. Und wir wollen ja natürlich wissen, wir fahren ja nicht blind zum Herzen im Gefäß, sondern wir wollen wissen, wo sind wir. Und dadurch brauchen wir eben diese Durchleuchtung. Und es ist bei uns so, dass der Arzt, der Durchführende, der quasi gibt die Strahlung frei. Und dann sehen wir, wo wir sind. Und ich muss halt dann einfach einstellen, okay, da sind wir, da wollen wir hin. Dass er einfach nicht blind jetzt da in unseren Gefäßen zum Herzen manövriert. Und das Kontrastmittel brauchen wir dazu, dass wir die Gefäße darstellen können. Weil sonst würde man ja zwar vielleicht feste Strukturen wie Knochen erkennen können und vielleicht ein bisschen Gewebe, aber keine Gefäße, weil die sonst einfach nicht sichtbar sind. Und das Kontrastmittel schafft es einfach, dass das dann im Röntgen sichtbar wird.
Und der Katheter an sich ist auch sichtbar, ne?
Genau, der Katheter, den sieht man auch. Natürlich, ich brauche nicht vom Beginn das Kontrastmittel, sondern den sehe ich auch.
Genau. Jetzt hat der Peter eh diesen Herzinfarkt angesprochen. Und wie geht es dann weiter, ne? Jetzt habe ich den Katheter im Körper, ich habe das Gefäßsystem dargestellt, ist sich vielleicht wahrscheinlich eine Engstelle oder ein Verschluss, oder? Mhm. Also da geht das Kontrastmittel dann nicht weiter.
Genau, das sieht man dann eigentlich recht gut, dass da einfach das Gefäß nicht normal weiterläuft, sondern zum Beispiel abrupt abbricht oder okay, es beinahe so fadenförmig, eine fadenförmige Stelle im Gefäß vorhanden ist. Das sieht man bei vielen Fällen sehr schön. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, anhand von Ballonen und Stents dieses Gefäß, diese Engstelle wieder aufzuweiten. Und somit können wir den Blutfluss wieder herstellen.
Mhm. So tendenziell ist wahrscheinlich jetzt eine Aufgabe des sterilen Dienstes, also der den Operateur oder den Interventionisten, weiß gar nicht, wie Sie das nennt.
Interventionist, sagen wir ja.
Ja, der den unterstützt. Und in Bezug auf Ballone, irgendwelche Netze und so weiter, bist du dann zuständig, ne?
Genau, also wir, der sterile Beidienst, das ist jetzt nicht nur unbedingt ein diplomiertes Personal, sondern das machen ARTs und MTFs. Mhm. Also bei uns steht jeder steril am Tisch. Genau, und wir bereiten dann diese Ballone und die Stents vor, weil die muss man ja vorher auf die, da gibt's eine eigene Spritze, weil diese Ballone bei der Implantation ins Gefäß werden auch mit Kontrastmittel gefüllt, weil sonst würde ich die nicht sehen im Gefäßsystem.
Aha, okay.
Genau, und das muss eben vorbereitet werden und man unterstützt einfach den Arzt, nimmt das sterile Material vom unsterilen Beidienst entgegen. Genau, also man ist da gut beschäftigt.
Ihr seid gut beschäftigt und ihr arbeitet eigentlich unter Zeitdruck. Also ihr wisst, Zeit ist Herzmuskel, also nicht Time is Brain, so wie es bei, genau, bei der Stroke, bei der Neurologie ist, sondern Zeit ist Herzmuskel. Wie ist denn so das Klima? Also ich denke mal, stressige Situationen, je nach Menschentyp, wie soll ich sagen, da kommen halt manchmal Eigenschaften heraus, ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid ein super Team, oder? Wie geht's euch?
Also wir arbeiten alle schon relativ lange im Herzkatheter und das stimmt, eine gewisse Schussfeste, wenn ich das so sagen kann, mhm, braucht man sicher. Und wenn wir jetzt einen akuten Patienten von der Erstversorgung oder direkt vom Notarzt von der Straße oder vom Hubschrauber kriegen, also wir sagen auch immer, wundern Sie ihn jetzt nicht, das geht jetzt alles ganz schnell und jeder tut und zirkt dann innen, mhm, aber das ist normal. Nicht, dass der Mensch dann nur glaubt, wir wissen jetzt gar nicht, was wir tun und wir, mhm, brechen hier in Panik aus. Mhm. Also das ist wirklich nicht der Fall. Mhm. Wir schauen halt nur, dass das wirklich zügig geht, dass, mhm, dass der Herzmuskel so wenig Schaden wie möglich nimmt. Und darum klären wir auch die Leute auf, nicht, dass die dann glauben, wir trauen jetzt da durch. Nicht? Das tun wir nicht. Ja.
Ja, ja, ja.
Und es ist, unsere neuen Mitarbeiter werden da wirklich an der Hand genommen und gut eingeschult. Gerade am Anfang sollen sie bei den Akuten gerade nur zuschauen, dass sie auch bei den erfahrenen Schwestern oder bei dem erfahrenen Personal schauen, wie machen die, wie tun die. Also es wird da keiner irgendwie eingestessen in Sachen, die er sich nicht gewachsen fühlt. Absolut nicht.
Kann ich eigentlich als Auszubildender, also wir haben ja einen super Podcast gemacht mit dem Heinz Preis. Hallo Heinz, medizinisch-technischer Oberinspektor vom UK Thulen und mit Nikolaus Metz, Radiotechnologie-Technologe vom UK Krems. Kann ich als Auszubildender, als Diplomierter, als Radiologietechnologin, habt ihr Auszubildende vor Ort? Kann man sich das anschauen?
Ja, unbedingt. Und wir freuen uns sehr,
ja,
wenn sich das wieder anschauen kommt.
Ja. Definitiv.
Ja.
ich war ja selbst, bevor ich angefangen habe, auch Auszubildende und haben mir das alles mal angeschaut und haben dann einfach gedacht, mir taugt das irgendwie so viel,
okay.
Ich möchte das machen.
Bist du am richtigen Platz, Nadine?
Genau.
Und wie lange bist du schon dort?
Ich bin seit März 2024 dort.
Okay. Zwei Jahre. Und du?
Ich bin seit 10 Jahren im Herzkatheter.
Seit 10 Jahren. Mhm. Dir taugt es auch, oder?
Mir taugt es total. Ich habe mir unter diesem Herzkatheter nichts vorstellen können. Ich war vorher in Wien auf einer Intensiv und habe halt nur die Menschen vom Herzkatheter zurückgekriegt. Und wie ich dann nach Niederösterreich gewechselt bin, habe ich mir gedacht, da war ein Stöfer. Ich habe mir gedacht, ja, das mache ich. Bereue keine Minute, taugt mir extrem.
Super
abwechslungsreich. Einmal die Untersuchung, einmal der Arzt, einmal die Partie, einmal die Partie. Also mir taugt es total.
Ich möchte euch ja nicht unterbrechen beim Plaudern, aber ich hätte gern diesen unseren Herzinfarkt-Patienten noch weiter durchgespielt, weil jetzt haben wir...
Ist der noch nicht fertig?
Der ist aus meiner Sicht noch nicht fertig. Ja, nicht? Und wie gesagt, nicht als Population unter Risiko. Möchte das schon gern weiter verfolgen. Nicht? Jetzt sagt sie ja nicht, es passiert da viel nicht und das kann vielleicht so anmuten, wie wenn es stressig wäre, ist aber nicht, weil ihr quasi koordiniert, euch schnell bewegt und halt versucht, möglichst jede Minute sozusagen einzusparen für Patientinnen und Patienten. Jetzt hat der Patient den Herzkatheter drin, wir haben über das Kontrastmittel gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass es verschiedene Zubehörmaterialien gibt, wie beispielsweise ein Ballon. Jetzt denke ich mir nicht, für mich ist ein Ballon gut, wenn man Geburtstag hat, wenn man... weiß ich nicht, eine Ballonfahrt gebucht hat, aber ein Ballon im Herzkatheter bei einem Herzinfarkt leicht man nicht so hundertprozentig ein. Also was wird denn mit diesem Ballon, der mit Kontrastmittel gefüllt ist, im Gefäßsystem gemacht?
Hast du Installateur gelernt?
Hätte ich Installateur gelernt, wisst ihr das vielleicht?
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass ja meistens irgendein Plug oder das Gefäß einfach irgendwie verlegt ist, zum Beispiel durch einen Plug. Und mit diesem Ballon schaffe ich es einfach, dass ich diesen Plug wieder an die Gefäßwand drücke und somit da einfach wieder mehr Platz schaffe, wo das gut durchfließen kann.
Genau, also ich putze sozusagen das Rohr nicht frei, sondern ich weite quasi das Innenlumen mit diesem Ballon aus. Nicht? Also man führt dann entsprechend den Ballon nicht aufgeblasen ins System, sondern man führt ihn zu der Stelle und bläst ihn auf der Stelle auf. Dadurch ist dann wieder ein Blutfluss gegeben und dann ziehe ich den Katheter wieder raus und dann war's das?
Nein, dann wird der Ballon entfernt und meistens entweder brauche ich noch einen Ballon oder andere Materialien noch. Aber im Endeffekt läuft es meistens darauf hinaus, dass ich einen Stent implantiere.
Ich wollte gerade fragen, weil Stent ist auch was relativ Gängiges, nicht? Und das ist ja auch ein bisschen so ich glaube, im Wirtshaus dann oft, nicht? Ich habe 3 Stents, ich habe 5. Und der mit 5 hat dann meistens gewonnen.
Ja. Ein Stent, für alle, die es nicht so genau wissen, kann man sich einfach so als kleines Drahtgeflecht vorstellen, was halt einfach den Plug, den ich auf die Seite gedrückt habe, auch dort hält. Okay. Das heißt, der ist auch rund geformt und sollte natürlich von der Größe her auch ins Herzkranzgefäß passen.
Okay, und der bleibt dann da drin bis zum Tod?
Genau.
Okay.
Die zweite Möglichkeit ist, wir haben auch medikamentenbeschichtete Ballons. Die haben es einfach ein Medikament, die werden auch manchmal genommen, da bleibt dann nichts im Körper. Aber dieses Medikament wird quasi auf diese Gefäßwand aufgebracht durch den Ballon und dadurch sollte dann auch das Gefäß offen bleiben. Aber was die bessere Strategie ist, kommt immer auf den Fall drauf an.
Und entscheidet halt der Facharzt, nicht der da vor Ort ist. Genau.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben wir diese Prozedur abgeschlossen.
Plugs?
Ja, kenne ich auch von der Zahnpasta-Werbung. Mhm.
Glaubst du, dass es sich im Herzkranzgefäß um das handelt?
Womöglich nicht. Darum fragen wir vielleicht die Kolleginnen, was denn diese Plugs sind und woraus die womöglich bestehen.
Und wie man sie vermeidet.
Ja.
Also ich hätte gesagt, nicht rauchen.
Womöglich, und wahrscheinlich auch gesund essen.
Und diese Blutfette im Kopf haben.
Genau.
Genau, im Endeffekt, ganz einfach formuliert, kann eine Plaque ist einfach eine Ablagerung im Gefäß.
Ja,
eben verstehe. Aufgrund von, oft durch Rauchen verursacht oder ungesunder Lebensstil mit zu wenig Bewegung, falsche Ernährung, zu fettreiche Ernährung, dass man halt einfach seine Blutwerte auch unter Kontrolle hält.
Mhm. Genau, das heißt also nicht Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und gesund leben.
Genau.
Ist da eine große Hilfe. Nicht? Jetzt sind wir fertig, nicht? Die Intervention ist erledigt und ich glaube, was gar nicht ganz unwesentlich ist, was passiert denn mit dem Symptombild des Patienten? Weil der kommt ja, wenn ich es recht einschätze, jetzt einmal mit einer relativ intensiven Symptomatik. Also dem tut ja in der Regel das ziemlich, oder der tut das in der Regel ziemlich weh, nicht? Unterschiedlich ausgeprägt, aber es verursacht in sehr vielen Fällen so einen Schmerz am Brustkorb, oder?
Mhm.
Ich glaube, die Hand ist auch immer wieder ein Thema.
Es kann ausstrahlen, definitiv.
Genau, und ich glaube, es gibt da nur eine ganze Menge anderer Beschwerdebilder. Aber was passiert mit den Beschwerden, wenn jetzt das wieder aufgedehnt ist?
Also man kann es irgendwie so beschreiben, wenn dann im Winter so die Finger einschlafen, oder?
Okay.
Kennt jeder.
Ja.
Genau. Und wann, das merkt man jetzt gar nicht so, gell? Und dann geht man in das Warme und dann fangen die so ganz wild ins Bitzeln an, diese Fingern.
Okay.
Und bei sehr vielen Infarktpatienten ist das auch so. Also die haben vorher schon natürlich einen Druck auf der Brust, teilweise einen Vernichtungsschmerz im Kiefer ausstreuen, in die Hand ausstreuen. Und sie kriegen aber dann natürlich in der Erstversorgung oder bei uns kriegen natürlich Schmerzmedikation und was gegen Übelkeit und das kriegen sie alles und dann ist das so, ich sage einmal, ertragbar. Und dann, wenn man das Gefäß aber aufmacht, wenn das dann akut wieder offen ist und das Blut wieder durchfließt, ist es dasselbe Prinzip wie bei diesen Fingern.
Okay.
Und bei vielen sagen dann, dass seit 10 Minuten nach der Eröffnung des Gefäßes die schlimmsten Schmerzen sind. Weil das dann einfach diese Erythrozyten dann wieder da vorbeischauen und so, wieder mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann sagen viele, dass es nachher die nächsten paar Minuten noch schlechter ist, als es vorher war. Also die glauben, jetzt passiert irgendwas Tragisches, passiert aber gar nicht, das ist eigentlich ein super Zeichen.
Okay.
Das heißt, der Herzmuskel ist gesund, der lebt noch und wir waren schnell genug dran. Versteht der Mensch, der da liegt und jetzt furchtbare Schmerzen hat, jetzt weniger, glaube ich schon. Aber wir freuen sich eigentlich über das dann. Weil wir wissen, wir waren schnell genug.
Und du klärst ihm auf, nimmst ihm die Angst
dadurch. Und ich erkläre das auch an jedem so mit diesen Fingern, weil das kennt ja jeder, oder? Da kann sich ja jeder was vorstellen und da passiert ja auch nichts Schlimmes, wenn die dann so bremasseln.
Okay.
Mhm. Genau.
Dann nehme ich den Katheter wieder raus und dann weiß das im Wesentlichen nicht, dann wäre ich wahrscheinlich auf eine Kardiologiestation im günstigsten Fall kommen und dort ein paar wenige Tage verbringen. Ich glaube, das ist auch kein großes Thema und das ist erledigt. Das zweite Thema, das ich angesprochen habe, ist eine Herzklappe. Das kann ich mir jetzt nur weniger vorstellen, weil da wird der Installateur wahrscheinlich auch kaum jemals über das Rohrsystem irgendwelche Klappen einbauen, oder?
Sicher.
Sicher?
Na sicher.
Aha,
na,
ich bin
es ja kein Installateur. Es gibt Rückklappklappen.
Ja. Die baust du über?
Ja, die hast du in einer Heizung, baust du zum Beispiel ein bei den Pumpen. Ja.
Aha.
Es gibt da im Abflusssystem sowas, Stents gibt es auch. Also große Kanäle werden zum Beispiel mit so Inlays saniert, wo man Schläuche über ganze Kanalsysteme einblast quasi.
Aha. Ja.
Also sehr, sehr viel Ähnlichkeit.
Okay, also mir leuchtet so als Nicht-Handwerker jetzt nicht so ein, wie bringe ich denn eine Klappe? Nicht? Wir haben über die Aortenklappe gesprochen. Nicht? Das ja, ich hätte jetzt einmal gesagt, die ist vom Kaliber wahrscheinlich jetzt nicht ganz klar, nicht? Weil die Aorta ja ein relativ großes Kaliber hat. Wie bringe ich jetzt durch ein sehr deutlich kleineres System eine Klappe, die aber jetzt vom aber Kaliber her
nicht
groß
ganz
ist?
Klar. Was ist denn nicht ganz klar?
Na, ich hätte jetzt geschätzt, eine Aortenklappe wird ungefähr 2 cm, 3 cm im Kaliber sein. Ne?
Ja.
Sagt es einmal.
Ja. Genau. So in die Richtung.
Mhm. Und jetzt gehe ich aber in ein Gefäß, nicht an der in der Leisten, wo das Kaliber vielleicht einen halben Zentimeter hat. Also jetzt für mich als Nicht-Techniker ist schwierig, nicht, dass ich was 3 cm oder 2,5 cm Großes durch.
Ich glaube, ich kann dir folgen, für die ist wie Magic, oder? Wie wenn der Zauberer den Hasen aus dem Hut plötzlich zaubert. Na,
oder wie wenn man ein Schiff in eine Flasche einbaut.
Ja, okay.
Also da wäre für mich der treffende Vergleich. Nicht? Jetzt habe ich so ein Pudelfisch, glaube ich, Pudelschiff, sagen die
Holländer?
Die Norddeutschen oder Holländer, was weiß ich. Jedenfalls die bringen über den Flaschenhals ein relativ großes Schiff. Und so stellen wir das vor. Ist das ähnlich?
Vom Betrieb her ist genau dasselbe. Also es funktioniert bei uns eigentlich auch jede Untersuchung, beinahe außer die Schrittmacher und AD. Wir geben eine lokale Veräsung, wir punktieren ein Gefäß, dann da eine Schleuse rein, also wie unseren Arbeitsweg ist das quasi, das ist wie ein großer Wendflung, kann man sich vorstellen. So auf dem Prinzip, das verbleibt dort. Und dann schieben wir Katheter dorthin, wo wir hinwollen, dann kommt ein Draht und dann implantieren wir Sachen. Also vom Grundprinzip funktioniert bei uns alles nach diesen fünf Schritten. Und diese Herzklappe ist ja auch auf einem Ballon drauf, so wie der Stent. Also die ist ja noch nicht diese 2,5 Zentimeter, sondern die ist ja noch klein, das heißt, gekrimpt wird die auf einem Ballon, sagt man da. Mhm. Und dann fährt man über diesen Katheter entlang zur Herzklappe und erst dort entfaltet sich dann quasi die Klappe. Entweder auch, die sitzt auf einem Ballon und man bläst diesen Ballon auf die Wunschgröße auf und sie bleibt dort. Und es gibt aber Herzklappen, die entfalten sich dann von selber.
Okay. Und wie wird das im Herz angemacht? Pickt oder genäht oder getackert?
Das halt von selber.
Halt von selber.
Das halt
okay,
von selber.
Ja, super.
Ja, Magic.
Magic, ja, ja, cool.
Herzrhythmusstörungen haben wir noch.
Herzrhythmusstörungen haben wir nun. Das finde ich auch ein interessantes Thema, wo es auch so ein bisschen um dieses elektrische System am Herzen geht. Vielleicht klären wir mal, was so normal ist.
Frag mich jetzt ja nicht über das Herz,
Herzleitungssystem.
Herzleitungssystem. Das ist schon ein bisschen lang her.
Das ist womöglich lang her, nicht? Aber so rein grundsätzlich nicht, könnte man jetzt sagen, laienhaft ausgedrückt, es gibt einen elektrischen Impuls und der elektrische Impuls führt wiederum dazu, dass das Herz schlägt.
Genau.
Dieser elektrische Impuls, der funktioniert interessanterweise, und da ist ja der Körper wirklich ein Wunderwerk, rhythmisch, das heißt also wie eine Uhr, nicht, wo sich der Zeiger einmal in der Sekunde bewegt sich im Grunde, kommt dieser elektrische Impuls recht regelmäßig. Ich sage jetzt einmal, es ist sogar ein bisschen an die Uhr adaptiert, nicht, weil ich sage jetzt einmal, wenn man jung ist, gut trainiert, wird man wahrscheinlich so zwischen 60 und 70 Herzfrequenz in der Minute haben. Kommt natürlich auf den Trainingszustand an und auf sehr viele andere Faktoren, aber das wird so in etwa die Normalität sein, nicht? Was würde ich denn, spaßhalber gefragt, was würde ich denn spüren, wenn ich eine Rhythmusstörung habe als Patientin, als Patient?
Viele kennen ja auch dieses regelmäßige Herzstolpern. Das spürt man auch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man merkt das, glaube ich, schon, wenn man quasi einfach außer Takt ist.
Ja.
Ganz einfach formuliert. Man spürt das dann in der Brust, hey, irgendwie, das passt nicht. Viele gehen dann eher mal zum Doktor, dort wird dann eher ein EKG geschrieben und da sieht man das halt dann schön und da kann das dann ausgemessen werden.
Und es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Herzrhythmus beeinflusst, nicht? Und was macht ihr da im Herzkatheter an
genau.
Dingen?
Also zum einen, wir implantieren einen Schrittmacher, haben wir gesagt. Das ist meistens, wenn man einfach ein bisschen, Beispiel, wenn der Herzschlag einfach zu langsam wäre oder teilweise einfach Schläge vergessen werden, dass man da einfach also nachhilft eben mit so einem Herzschrittmacher. Wir haben aber auch für Menschen, die jetzt da zum Beispiel unter Vorhofflimmern leiden, die Elektrophysiologie. Und da werden dann quasi diese erkrankten Zellen, die halt das verursachen, dass eben das Herz da auch aus der Takt kommen, verödert auf verschiedenste Art und Weisen. Und man erhofft sich dadurch, dass man dann halt wieder in seinen Rhythmus schlägt.
Jetzt bitte fragen wir immer nicht, wie kommt man denn zu euch? Also es wird ja kaum jemals ein Patient anrufen und sagen, ich habe jetzt gerade einen Herzinfarkt und ich komme in der nächsten halben Stunde vorbei. Nicht? Also das wird wahrscheinlich der Zugang eher nicht sein. Wie ihr seid also mehr oder weniger eine zweite Einheit, wo der Patient anläuft oder ankommt. Nicht? Also es gibt den Weg akut.
Genau. Also es gibt den elektiven Weg, das heißt, der Patient geht zum Kardiologen, weil er schon länger einen Druck spürt, der macht ein Belastungs-EKG oder eine Myokardszintigraphie oder ein Coronar-CT. Man sieht da Auffälligkeiten und dann macht der Arzt bei uns elektiv einen Termin aus, dann kommt er aufs Programm. Und
elektiv heißt geplant.
Geplant. Dann gibt es eben diesen akuten Weg, dass der Mensch die Rettung oder die Notarzt anruft, keine Ahnung. was auch immer anruft.
144, nicht?
144 ist, glaube ich, eine Spitzenidee, wenn es da recht druckt in der Brust, kann ich empfehlen. Und entweder fahren die dann über die Erstversorgung, da wird dann ein kurzer Blick gemacht, vielleicht nur EKG geschrieben, wenn das nicht ganz gesichert ist, Diagnose. Oder was wir auch haben, ist dieser Fast Track, sagen wir. Das heißt, der Mensch kommt direkt in das Herzkatheterlabor mit dem Notarzt oder mit der Hubschrauberpartie gleich genau direkt. Also wir haben auch schon Skischuhe rausgezogen im Herzkatheter, weil der direkt von der Piste zu uns gekommen ist.
Genau, weil 90 Minuten ist ja erstaunlich, nicht? Das ist ja nichts de facto.
Das also ist nicht viel Zeit, nicht? Ja. Weil jetzt muss ich es einmal merken, jetzt druckt es, aha, dann muss einmal der Notarzt kommen, dann brauche ich einen Hubschrauber. Also das ist schon ein bisschen knappig.
Das heißt also, wenn man einen Angehörigen hat, nicht, der über sowas klagt, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man sagt, du, da tun wir jetzt nicht lang herum, sondern...
Na, vor allem besser auch mit Zuhörgriffen als auch mit Sport, oder?
Also schlaf einmal drüber ist vielleicht keine gute Idee.
Nein. Nein. Oder es wird schon wieder vergehen, nicht?
Ja, ja, es wird schon wieder. Ja. Ich finde, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ihr angesprochen habt, weil ich weiß, ihr seid 365 Tage im Jahr da, ihr seid rund um die Uhr da und wir haben akute Fälle und geplante Fälle. Aber wir haben nur eine gewisse Kapazität. Das heißt, wenn ich jetzt geplanterweise zu euch kommen sollte, ja, kann es mir trotzdem passieren, dass mein Termin nicht wahrgenommen wird, weil akuter Fall einer kommt. Richtig. Und ich glaube, das muss einem schon bewusst sein, dass wenn ich dann der akute Fall wäre, ja, dass ich, und ich weiß, es gibt dieses 90-Minuten-Fenster, ja, dass ich froh bin, wenn ich dann akut drankomme und ich als geplanter Fall dieses Verständnis mitbringen muss, ja, dass ich verschoben werde. Und vielleicht nicht nur einmal, vielleicht sogar ein zweites Mal, je nachdem, was der Tag so bringt, ne, an akuten Fällen.
Peter, wir einigen Sie ja immer darauf, dass man nicht alles durchbesprechen kann, was zu diesem Sachverhalt relevant und interessant wäre.
Oh, die Zeit ist schon verrennt. Du hast die Uhr im Blick erstmalig. Gratuliere.
Ja, 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 man lernt ja immer mehr. Nicht? Und nachdem wir heute ja auch über einen Rhythmus geredet haben, nicht? die Uhr tickt im Rhythmus. Und ich hätte gesagt, wir schauen, dass wir das Thema rund machen. Und das tun wir in aller Regel damit, dass wir sozusagen unseren Gästen einen Appell abverlangen, beziehungsweise du fasst dann immer auch so ein bisschen deine gewonnenen Erkenntnisse zusammen, die ja mittlerweile dazu geführt haben müssen, dass du ewig lebst, nicht? Weil jetzt haben wir schon die diversesten Dinge abgefragt und jetzt haben wir schon einen relativ guten Katalog, wie man lang gesund bleibt und eigentlich nicht ins Krankenhaus kommen müsst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Stimmt. Ja, also du hast heute schon von Vorsorgeuntersuchungen geredet. Wir haben über Blutfette gesprochen, über gesunde Ernährung geredet. Wir haben über Nichtrauchen geredet. Wir haben über Stressvermeidung noch nicht geredet. Ist lustig, ihr arbeitet in einem Bereich, der wahrscheinlich schon manchmal ein bisschen an Stress aufkommen lässt. Ihr wirkt aber total entspannt.
Stress entsteht im Kopf.
Okay. Da machen wir einen eigenen drüber. und ja, du hast völlig recht. Also wir dürfen immer viel dazulernen. Dafür bin ich recht dankbar. Gibt es was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Weg mitgeben möchtet? Also leben Sie gesund, ja. Schauen Sie gut auf sich. Ja.
Machst du ihn Appell? Und ich glaube schon, nicht, wenn ich das recht verstehe, nicht, und ich bin ja tatsächlich ein Hypochonder, bei dir weiß ich das ja gar nicht so, ob du den Hypochonder nicht auch nur simulierst, ich bin ja tatsächlich einer. Ich glaube schon, wichtig ist, nicht, wenn man irgendwas an sich detektiert, was einen beunruhigt, wir sind als Krankenanstalt für jeden und jede da, wir schauen, dass jedes Problem, das Patientinnen und Patienten beunruhigt, dass wir das lösen. Wie gesagt, nicht, natürlich muss man selber auch ein bisschen nach Augenmaß vorgehen, aber wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Druck auf der Brust, dann melden Sie ihn einfach umgehend bei den Rettungsorganisationen und dann muss man eben schauen, dass man bei manchen Problemen, da ist der Herzkatheter sicher auch so ein Thema, dass man wirklich schnell agiert und das macht hier. Und da sind wir recht froh, dass wir da auch so eine hochspezialisierte Einheit im Haus haben. Was ich auch nicht ganz unwesentlich finde, jetzt auch aus Sicht der Pflege beziehungsweise aus Sicht der medizinisch-technischen Berufe, wo halt die Radiologietechnologen dazugehören, sämtliche Berufsgruppen im Gesundheitswesen freuen sich über Nachwuchs, freuen sich über Interessierte, die als Praktikantinnen, als Praktikanten bei uns arbeiten in den verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, da steht sie auch zur Verfügung, oder?
Definitiv.
Absolut,
sehr gerne. Genau solche Praktika anzubieten. Ich sage vielen herzlichen Dank für ein wirklich interessantes Gespräch. Also ich bin wieder um was klüger und wieder um was informierter. Sag herzlichen Dank an die Peta für deine Aufklärungen zum Thema Installateurwesen. Und wir sollten gerne tatsächlich einmal einen Installateurmaster einladen.
Wir haben die Haustechnik da im Haus. Das ist eine gute Idee. Werden wir mal Kontakt aufnehmen. Liebe Nadine, danke, dass du einen Einblick gegeben hast ins Berufsbild der Radiologietechnologin im Herzkatheterlabor. Liebe Carina, danke, dass du als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bei uns auf Besuch warst im Podcast der Sprechzimmer G1.3. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns treu. Schreiben Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lknoe.at und Oliver, noch sind wir auf Sendung, gell?
Ich weiß, wie Sie.
Handy weg. Schön war's. Danke.
Wir sagen auch danke. Es war sehr nett mit euch.